Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Peter Kurz. Nach 16 Jahren als Mannheimer Oberbürgermeister gilt er heute als international anerkannter Experte für Stadtentwicklung, dessen Wirken auch im sogenannten Global Parliament of Mayors Niederschlag findet. Zudem ist er Autor des 2024 erschienenen Essays »Gute Politik – Was wir dafür brauchen«, in dem er aus der Praxis der Kommunalpolitik Strategien für eine funktionierende Demokratie ableitet. Peter Kurz hat entscheidend dazu beigetragen, Mannheim als Kulturstadt neu zu positionieren. Doch wie lässt sich so eine Agenda jenseits der fachpolitischen Ebene realisieren? Welche Bedeutung hat kulturelle Stadtentwicklung für moderne Metropolen? Und was genau kann Kultur zu einer funktionierenden Stadtgesellschaft beitragen? In der heutigen Folge definieren wir die Kunst guter Politik. Wir erkunden die vielfältigen Dimensionen kultureller Urbanität und wir fragen, welche Rolle mutige Führung in der Gestaltung unserer Städte spielt. Lieber Herr Dr. Kurz, vielen Dank, dass Sie mit mir eine Folge aufzeichnen.
Ja, sehr gerne. Bin gespannt.
Ich möchte gerne mit einer etwas provokanten Frage starten. Wenn ich im kulturpolitischen Milieu mit Menschen eben über Kulturpolitik spreche, oder besser gesagt, wenn ich sogar jenseits des kulturpolitischen Milieus mit politischen Menschen spreche, dann höre ich ganz oft einen Satz. Und zwar, mit Kulturpolitik kannst du keine Wahlen gewinnen. Mit diesem Satz möchte man mir immer verdeutlichen, du bist ein lieber Idealist, aber lass uns in Ruhe damit, dass du den Anspruch stellst, dass das eine gewichtige Rolle spielen soll. Nun haben Sie zwei Oberbürgermeisterwahlen mit genau diesem Schwerpunkt, unter anderem natürlich, aber schon mit diesem starken Schwerpunkt eben gewonnen. Wie haben Sie das zustande gebracht?
Also ich glaube, dieser Satz, dass man mit einem bestimmten Thema oder mit einer bestimmten Position keine Wahlen gewinnen kann, das ist so fast eines der Grundübel, die auch gute Politik behindert, der Räume eng macht und der im Grunde unter dem Signum, man soll doch pragmatisch sein, am Ende sehr unpragmatisch wird, weil man nämlich Dinge nicht erreicht. Und insofern muss ich sagen, so viel Gedanken habe ich mir damals gar nicht gemacht bei der Kandidatur. Ich war schon Bürgermeister für Kultur gewesen und auch für Bildung und Sport. Und selbstverständlich muss man mit einem gesamten Portfolio sozusagen antreten. Aber es war klar, das spielt eine besondere Rolle. Die Stadt ist auch historisch geprägt. Insofern war das persönlich glaubwürdig. Es war auch für die Stadt passend. Und das habe ich mit einer bestimmten, vielleicht auch Naivität gemacht. Zumindest hat es nicht geschadet und wurde akzeptiert und ist tatsächlich auch ein Treiber, könnte man sagen, dann auch der Stadtentwicklung geworden, der kulturelle Sektor. Wir haben ja weitere Institutionen begründet, neu definiert, weiterentwickelt. Und ich glaube, das hat die Stadt insgesamt vorangebracht und ist auch wahrgenommen worden. Und insofern könnte man da sagen, mehr Mut und sich nicht einschränken zu lassen von diesem Gedanken von vornherein. Das ist ja vielleicht auch ein generelles Phänomen, sich in der Politik eher als Dienstleister zu verstehen und nicht als diejenigen, die versuchen, mit auch gesellschaftliche Auffassungen zu befördern und auch zu verändern. Wenn wir noch passiv-defensiv Politik verstehen, dann muss man sagen, dann haben wir eine massive letztlich Entpolitisierung erreicht, aber in dem Stadium sind wir möglicherweise auch.
Sie haben das angesprochen, das muss man vielleicht noch einordnen für österreichische Hörerinnen. Sie haben gesagt, Sie waren Bürgermeister für Kultur, Bildung und Sport. Das entspricht in den österreichischen Logiken dem amtsführenden Stadtrat. Das heißt, Sie waren in der Mannheimer Stadtregierung für das Ressort Kultur, Bildung und Sport zuständig und das wird in vielen großen deutschen Städten eben als Bürgermeisteramt bezeichnet. Sie haben es dann eben geschafft, auch aus diesem Amt heraus zum Oberbürgermeisterkandidaten zu werden. Es ist eine Besonderheit in diesem Podcast, dass wir immer wieder so ein bisschen in den Werkzeugkasten reinschauen. War das damals schwierig, sich in diese Position zu bringen? Gab es da parteiintern Stimmen, die gesagt haben, nein, für eine Oberbürgermeisterwahl können wir keinen Kulturpolitiker bringen, sondern das muss ein, also sich profilierter Sozialpolitiker oder Arbeitsmarktpolitiker sein?
Also es gab ja auch durchaus einen Wettbewerb parteiintern. Jetzt weiß ich nicht, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ich nicht auch vorher schon Fraktionsvorsitzender gewesen wäre, also mit dann eben auch einem breiteren politischen Themenspektrum. Aber eigentlich hat die Frage keine große Rolle gespielt, obwohl auch die Kombination tatsächlich unter dieser klassischen Betrachtung nicht günstig ist, in Anführungszeichen. Mir hat auch mal ein recht bekannter Politiker zur Bildungspolitik gesagt, da kann man maximal unentschieden spielen. Da kann man nie gewinnen. Ja, also insofern mit Kultur, aber festgestellt, kann man nichts gewinnen, mit Bildung maximal unentschieden spielen. Sport ist sympathisch, aber jetzt vielleicht auch nicht so, dass es automatisch dann als Sprungbrett dienen kann. Insofern eine Kombination, die insofern nicht ideal erscheint, auf der anderen Seite natürlich aber auch drei Bereiche abdeckt, die unglaublich viele Menschen bewegen und die auch eine hohe Präsenz verursacht haben. Und insofern muss ich ehrlicherweise sagen, gab es diese Diskussion, das ist die falsche Profilgebung, eigentlich nicht. Das Thema damals war letztlich insofern ganz interessant, weil es sich jetzt für die Bundesrepublik Deutschland und vielleicht aber doch in Europa an vielen Stellen wieder ähnlich stellt, nämlich auch einen reformerischen Aufbruch im Sinne von Veränderung der Verwaltung, des Staates, des Umgangs von Staat oder bei uns dann natürlich Stadt mit Bürgerschaft, neue Prozesse anzusetzen. Das war eigentlich so die Überschrift.
Sie haben ja unmittelbar nach Ihrer zweiten Amtszeit, die im Jahr 2023 geendet ist, ein Buch geschrieben. Ich kann mich noch gut erinnern, im Jahr 2023 habe ich selber noch gewirkt in Mannheim. Das heißt, ich habe mitbekommen, wie Sie aktiv, also ungedrängt Ihre Meinung kundgetan haben, dass es besser wäre, nicht mehr für Sie zu kandidieren und dass Sie deshalb von einer Kandidatur absehen. Also das war sehr klar, dass Sie das für sich entschieden haben. Und Sie haben dann relativ knapp danach, nämlich im Jahr 2024, ein Buch darüber geschrieben, wie Sie sich gute Politik vorstellen. Wie kann man dieses Buch einordnen? Ist das so etwas wie ein politisches Vermächtnis oder eher eine Denkschrift, um aufzuzeigen, wie Sie oder wie Sie mit anderen für die Zukunft wirken wollen?
Ja, also gar nicht in Richtung Vermächtnis gedacht und auch gar nicht rückwärts gewandt, sondern auf der Basis von Erfahrungen irgendwo die Zukunft vielleicht dann doch etwas weiter beeinflussen zu wollen und ehrlicherweise gar nicht so sehr im Sinne eines Rezeptbuchs, wie gute Politik geht. Das wäre vielleicht auch etwas vermessen. Der Titel, das ist ja dann meistens so, ist ja dann auch stark von einem Verlag mit geprägt, sondern eher aus der Erfahrung, was hindert eigentlich gute Politik? Also es geht eigentlich eher um die Dimensionen dessen, wo wir uns verlaufen, wo wir Strukturen entwickelt haben oder Strukturen begegnen, die letztlich gegen gute Politik arbeiten. Und teilweise Voreinstellungen, mentale Haltungen, aber eben auch Strukturen, historische Entwicklungen. Und darüber hatte ich wirklich das Bedürfnis, ein paar Worte zu sagen. Und das war für mich eine glückliche Fügung, dass der Verlag auch ein knappes Debattenbuch wollte mit Thesen zugespitzt. Das hat bei manchen dann vielleicht auch eher zu der Enttäuschung geführt, wo sind denn die Anekdoten? Aber darum ging es gerade nicht, also jetzt irgendwelche Geschichten aus Mannheim zu erzählen, sondern schon eine bestimmte Abstraktion, bestimmte Thesen, aber eben basierend auf einer dann doch unterm Strich fast 4 Jahrzehnte andauernden kommunalpolitischen Karriere. Und natürlich, das ist der Einstieg des Buches, in der festen Überzeugung, dass man aus der kommunalen Politik viel mehr nehmen müsste, lernen müsste für die Frage, wie Politik insgesamt funktionieren sollte. Die Städte werden in ihrer Kapazität einfach unterschätzt, national und international.
Das ist ja wirklich, glaube ich, ein zentrales Phänomen in diesem Buch. Wir haben ja, wurscht in welchem Land, ganz oft diese Debatte, dass die Bundespolitiker sagen, in der Kommunalpolitik wird politisches Kleingeld gemacht, die großen Entscheidungen treffen wir, und dass die Kommunalpolitik meiner Meinung nach zu Recht postuliert, dass hier ein ganz ein starkes Sensorium besteht dafür, wie das unmittelbare Leben der Menschen sich anfühlt und dass in diesen kleinteiligen Räumen entschieden wird, wie die gesellschaftlichen Stimmungen sich entwickeln. Was sind da Ihre zentralen Thesen aus dem Buch? Einerseits, was sind die Learnings, die Sie aus diesen kommunalpolitischen Aufgaben mitgenommen haben, und andererseits, was sind auch die wichtigsten Fehlentwicklungen, die Sie ja da auch benennen?
Zunächst einmal bringt die Kommune in ihrer DNA etwas mit, was hochaktuell ist und was im Grunde in allen Rezeptbüchern, soweit es die gibt, steht zu dem Thema, wie eigentlich jetzt Staat agieren sollte, wie Politik sich verfassen sollte. Responsiv, also auf Entwicklungen reagierend, auf Resonanz reagierend als Landessystem, das ist natürlich in der Kommune fast zwangsläufig. Also sie werden mit ihren Ergebnissen, den Ergebnissen ihres Handelns ganz anders konfrontiert. Das kann man selbst wahrnehmen, aber natürlich wird man unmittelbar auch darauf angesprochen. Und das passiert ja in dieser Intensität und Klarheit auf den anderen politischen Ebenen nicht. Da gibt's eine Distanz, da gibt's immer auch die medialen und sonstigen Filter, die dazu führen, dass das, was wirklich geschieht, gar nicht wirklich durchdringt und zu Gegenstand von Reflexion wird. Die Erwartung eben, dass man dann auch auf die Erfahrung, dass es so nicht bleiben kann oder der Erfolg nicht eingetreten ist oder sogar was schiefgegangen ist, dass darauf reagiert wird, die ist auch ganz anders und selbstverständlich. Während wir in anderen politischen Ebenen so eine Haltung haben, dass jede Korrektur als Schwäche ausgelegt wird, da hat man ja vorher offensichtlich was falsch gemacht. Das kann man sich auf der kommunalen Ebene eigentlich in der Weise gar nicht leisten. Man hat es auch gar nicht in diesem Narrativ, Anführungszeichen, negativ gelernt, sondern da hat es eine bestimmte Selbstverständlichkeit. Dann, was, glaube ich, ganz zentral ist, ist, dass Sie in der Kommunalpolitik ja im Raum denken. Sie denken über Nachbarschaften nach, über einen Stadtteil vielleicht, manchmal auch über die gesamte Stadt, aber immer oder ganz häufig in Räumen. Das heißt, sie denken viel weniger politisch sektoral, sondern sie merken, dass die Dinge zusammenhängen. Also es gibt ein Problem mit Leerstand, mit Einzelhandel, was auch immer. Da kommen Fragen auf den Tisch, wie ist denn überhaupt die soziale Infrastruktur? Gibt es da Anlässe, auch aus anderen Gründen hinzukommen? Wie ist die Verkehrslage? Wie ist überhaupt vielleicht die... Der Mix an dieser Stelle, muss ich da planerisch ran, muss ich da, wir haben so einen Begriff auf uns abgeschaut, aus Antwerpen, mit Stadtakupunktur ran, also einen bestimmten Akzent setzen, der dann in der Hoffnung irgendwo heilend wirkt, der neue Prozesse auslöst. Da denken Sie nicht in allein der Frage, was ist jetzt Bildungspolitik, Verkehrspolitik, Sozialpolitik etc., sondern klar ist, die Wirkung entsteht aus dem Zusammenspiel. Und das ist etwas, was Politik eigentlich braucht, weil es auf die Wirkungsseite geht. Und weil es weiß, das ist eine weitere Dimension neben dem über die verschiedenen politischen Sektoren hinaus denken und sie zusammenzudenken, Kooperation. Stadt entsteht ja nicht dadurch, dass politische Einheit wie ein Gemeinderat oder eine Stadtverwaltung da eine Vorgabe macht und sie umsetzt, sondern sie entsteht in einem kollektiven Prozess und den auch in einer bestimmten Weise zu orchestrieren, zu ermöglichen, ist absolut entscheidend und viel entscheidender geworden jetzt in den großen Herausforderungen, die wir vor uns haben. Also wenn wir jetzt die Frage stellen, wie machen wir uns da, Mannheim ist da besonders betroffen, hitzebeständiger? Wie gehen wir mit Starkregenereignissen um? Das hat unmittelbare Auswirkungen für die Organisation des öffentlichen Raumes und damit für Nutzungsansprüche. Das ist extrem zäh, konfliktär etc. Wärmewende war in Deutschland oder ist nach wie vor ein Thema, wo man merkt, da geht's richtig ans Eingemachte. Da wird unter Umständen das Dorf, die Stadt umgegraben. Viele Private müssen sich neu orientieren. Da gibt's Vertrauensfragen, da gibt's Kapazitätsfragen. Gibt's überhaupt genug Menschen aus dem Handwerk, die das dann auch umsetzen? Gibt's eine gescheite Planung vor Ort? Hat man dafür die Kapazitäten? Also da geht's absolut ins Eingemachte. Die Überschrift über alles könnte man sagen, für die Politik generell ist, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Der Platz ist konkret vor Ort in den Kommunen. Und die Kommunen haben andere Mechanismen, eben mit dieser Zielstellung und dieser Wirksamkeit umzugehen als andere politische Ebenen. Und sie können aber auch nur wirksam werden, wenn die verschiedenen politischen Ebenen zusammenspielen. Und das ist das große Manko, würde ich auch nicht nur für Deutschland sagen, sondern generell, je größer das Land, desto schwerer fällt das auch nochmal zusätzlich. Das ist nämlich das Zusammenspiel über die verschiedenen Ebenen hinweg zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und das ist eine der großen Reformanstrengungen. Auf internationaler Ebene ist es interessanterweise ganz, ganz selbstverständlich. Also, ob Sie in Dokumente schauen, der UN oder der OECD oder der EU, da stoßen Sie überall auf den Begriff der Multilevel Governance, also der Mehrebenensteuerung, der Notwendigkeit des koordinierten gemeinsamen Zusammenwirkens. Ich hatte gerade vor kurzem einen Termin mit Menschen aus der Bundesverwaltung, da sprach ich von Multilevel Governance und da wurde ich gefragt, was das ist. Das wird mir in dem internationalen Zusammenhang nicht gehen, aber ist ganz typisch für einen nationalen Zusammenhang. Und jetzt ganz aktuell gibt es auch eine Diskussion, die aus meiner Sicht sogar in die Irre führt, nämlich die Vorstellung, man könnte den Staat vereinfachen, dadurch, dass man entflechtet, eine klare Zuständigkeit und dann geht's besser. Ich glaube, die Komplexität unserer Welt lehrt uns, dass wir damit keine Lösung finden, sondern dass wir Kooperationsfähigkeiten stärken müssen. Und das ist wahrscheinlich die große Qualität, nicht nur von Politik, sondern überhaupt, die wir brauchen in der Jetztzeit, wenn wir nicht disruptiv, zerstörerisch unterwegs sind, wie es im Moment auch ein Mainstream gibt.
Das ist eine sehr interessante Analyse, die ich für mich noch nie eigentlich so im Schirm hatte, dass Sie beschreiben, dass das Besondere an der kommunalen Ebene eben ist, nicht in Ressorts zu denken, dass man sich das da gar nicht erlauben kann, sondern dass es da eben um das Funktionieren dieser berühmten Sektorkoppelung geht und dass diese Sektorkoppelung sich ultimativ am konkreten Raum ausrichtet. Ne?
Also das ist jetzt natürlich die Idealbeschreibung. Mhm. Ich sag oder formuliere es auch im Buch so, die Voraussetzungen für gute Politik sind in der Kommune besser. Das heißt nicht, dass es im automatisch deswegen gelingt. Die Startbedingungen sind besser und natürlich gibt es die gegenläufigen Entwicklungen, die alle Ebenen betreffen, auch auf der kommunalen Ebene vor Ort. Und wir haben ja einen deutlichen Verlust von Kommunikationsverständigungsfähigkeit, von rationaler Orientierung und damit von klarer Zielorientierung. Das ist natürlich alles für gute Politik zerstörerisch.
Wie ich 2012 nach Mannheim gekommen bin, gab es für mich einen Begriff, der für mich so wie die Multilevel Governance neu war. Natürlich nicht akustisch neu, aber in seiner Bedeutungsebene. Das war der Begriff der kulturellen Stadtentwicklung. Ich kann mich erinnern, bei Ihnen gab es sogar im OB-Bereich ein Büro für kulturelle Stadtentwicklung mit eigenen Beauftragten. Das war auch eine Struktur, die andere Aufgaben hatte als ein klassisches Kulturamt. Also da ging es eben genau darum, Kultur und Raum zu vernetzen. Können Sie mal aus Ihrer Sicht definieren, Was kulturelle Stadtentwicklung über das klassische Kulturangebot hinaus eigentlich ist? Was umfasst dieser Begriff in seiner modernen Lesart?
Also tatsächlich hat sich der Begriff für uns jetzt gar nicht aus einem theoretischen Konzept oder einer großen Ableitung ergeben, sondern aus einer Praxis. Und diese Praxis war zunächst einmal vielleicht jetzt für den klassischen Kulturpolitiker, Kulturpolitikerin ernüchternd, nämlich zu sagen, ich kann Kultur auch als Werkzeug einsetzen. Also neben dem ja immer formulierten Anspruch, für sich allein zu stehen und da einen eigenen Anspruch zu haben, auch anzuerkennen, dass es natürlich auch eine Methode ist und gleich auch ein Werkzeug ist, tatsächlich Ziele zu erreichen. Bildungsprozesse, da ist es selbstverständlich. In der Jugendarbeit wird überall eingesetzt. Das ist auch etwas, was ich aus dem Amt als Kulturdezernent, eben Kulturbürgermeister, mitgenommen hatte, dass ich festgestellt habe, ach, eigentlich machen ganz viele Kultur, weil sie sehen, das ist wichtig. Das auch raumbezogen zu sehen und damit Stadtentwicklung zu betreiben, das ist ja eigentlich auch etwas, was man vielerorts bis in die zynischen Varianten der Gentrifizierung gesehen hat. Man sagt, naja, also dann gehen Immobilienentwickler hier und lassen erstmal Kreative kommen und dann gehen schon die Werte nach oben und dann kann man die Kreativen wieder verdrängen und die Zahlungskräftigen ziehen dann nach. Jetzt muss man sagen, in dem ersten Teil tatsächlich auch stabilisierende Faktoren, einen Raum neu wahrnehmen etc., das sind ja erstmal keine negativen Prozesse. Das Negative beginnt dann in der sagen, rein ökonomischen Betrachtung und dann darauf aufsetzenden Wiederumkehrung dieser doch positiven Prozesse. Und wenn man das im Blick hat und selbst auch einigermaßen Kapazitäten hat durch Grundstückserwerb, durch eigene Wohnungsbaugesellschaften etc., dort auch solche Tendenz wieder einzugrenzen, dann kann man auch mit den positiven Zeiten natürlich auch das umgehen. Und dieses Bewusstsein, dass eben die Stadtentwicklung sowohl in Richtung tatsächlich auch der äußeren Gestalt an bestimmten Stellen Sanierungsprozesse, private Investitionen auslösen, Wahrnehmung von einem Stadtteil verändern, Identitätsprozesse, da wird dann schon eher immateriell. Und eben auch das Thema Kooperation, Gemeinschaftsbildung bis hin zu klassischen Bildungsprozessen mit Kulturinitiativen, kulturellen Interventionen zu verbinden, das ist etwas, was ich damals jetzt nicht als gelernt im klassischen Kultursektor gesehen hatte. Da hat sich sicher auch einiges bewegt und damals war aber die Entscheidung klar, das jetzt in eine stehende Organisation zu bringen, ist wahrscheinlich viel mühsamer, als einen neuen Begriff zu setzen. Und neben die klassische Kulturpolitik eben auch einen Akzent über kulturelle Stadtentwicklung setzen, die gleichzeitig aber auch die Themen eben der Kulturwirtschaft und der klassischen Kunstproduktion beziehungsweise kulturellen Produktion aus der Stadt selbst heraus, über Theater oder so, eben ergänzt. Und beide Dimensionen bespielt und nutzt.
Meinem Gefühl nach oder auch meinem Erfahrungswert nach, insbesondere aus Wien, kommt man da auch in ein Konfliktfeld, weil man natürlich, wenn man als Kunst- und Kulturaffiner Steuerungspolitiker dann, also nicht mehr Fachpolitiker, sondern Steuerungspolitiker, der man ja als Oberbürgermeister ist, wenn man dann beginnt, solche Themen zu setzen, kommt so ein bisschen dieses Verratsthema hoch, nämlich vor dem Hintergrund, dass es gerade in der Kunst- und Kulturszene die Wahrnehmung gibt, Kulturpolitik ist für die Kultur da und nicht für die Gesamtheit der Bevölkerung. Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie dann gespürt, dass es da ein bisschen eine Distanzierung plötzlich gibt, weil eben es nicht mehr nur darum ging, die Institution besser finanziell auszustatten oder ein Kunstprogramm zu ermöglichen, sondern weil sie gesagt haben, ich muss mich jetzt rational eigentlich um den Raum kümmern, um Raum X, der Probleme hat, und ihr seid bestenfalls eine Taste auf der Klaviatur, die ich bediene, um das zu erreichen.
Zwei Aspekte vielleicht dazu. Also einerseits von außen betrachtet, also ist das faszinierend, sagen wir mal, die österreichische oder speziell die Wiener Diskussion hat natürlich eine ganz andere Schärfe und Härte, als wir das gewohnt sind in solchen Fragen und eine andere Zuspitzung. Insofern ist das auch nochmal ein kulturelles Phänomen, was jetzt nicht so ausgeprägt ist. Aber natürlich gibt es auch da Hinterfragungen, jetzt weniger aus den klassischen Institutionen, weil die Politik und durchaus die glaubwürdige Unterstützung dieser Institutionen in ihrer Aufgabe, die war nicht gemindert. Also wir haben ja durchaus beides gemacht. Und da gab es durchaus Kulturinstitutionen, die diese Thematik des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Dialogfähigkeit etc., also auch die eigene Rolle verändert, hinterfragt haben etc. unter dem Aspekt, die Stadt hat strategische Bedarfe und was können wir eigentlich dazu leisten. Also das habe ich sehr positiv erwähnt und das war gar nicht im Sinne eines Konflikts, eher Diskussionen der Sorge, instrumentalisiert zu werden, auch in der dann eher freien Szene etc. Ist das für uns oder sind wir nur Mittel zum Zweck oder Dinge, aber jetzt nicht sonderlich ausgeprägt und schnell auch, aber das ist weniger jetzt die klassisch kulturpolitische Diskussion, sondern in der Gentrifizierungsdebatte ein Übertrag oftmals, der gar nicht, würde ich jetzt mal unterstellen, die reale Situation vor Ort genau analysiert, sondern einfach bestimmte Muster aus anderen Städten rein interpretiert in die eigene Stadt und daraus dann eine politische Diskussion macht. Das gab's schon. Das war allerdings jetzt nicht sehr langtragend. Und insgesamt glaube ich schon, dass ein ganz großer Teil der Akteure dieser 10er Jahre letztlich, wo sich die Stadt doch dann auch, oder begann ja auch schon ein bisschen früher, schon kurz nach der Jahrtausendwende mit der Gründung der Popakademie, mit einem ersten musikwirtschaftlichen Existenzgründerzentrum, dass diese Akteurinnen und Akteure das doch als eine Zeit von Aufbruch und dynamischer Fortentwicklung erlebt haben und beschreiben würden, die jetzt nicht nur der Stadt, sondern auch letztlich der Kulturbranche etwas gebracht haben.
In vielen Ihrer Schilderungen schwingt etwas durch, was sehr rational ist, also wo Sie das alles weg, Sie haben es ganz am Anfang auch gesagt, weg von diesem die Kunst für die Kunst Begriff gebracht haben, hin zu einem orchestrierten Kunst- und Kulturbegriff, der eben in dieser Sektorkoppelung, also in diesem übergreifenden Agieren eine Rolle spielt. Ich kann mich erinnern, ich war ja in diesen 10er Jahren, bin ich ja auch hergekommen, war Leiter einer Einrichtung und war damals mit den sogenannten Ziel- und Leistungsvereinbarungen konfrontiert, die Mannheimer Stadtverwaltung damals relativ frisch eingeführt hat. Als junger, im Selbstbild total freiheitsliebender und nonkonformistischer Jungkulturmanager habe ich mich zunächst darüber aufgeregt, nach dem Motto, wie kann man alles in Zahlen gießen? Heute erzähle ich in Österreich zum Beispiel ganz viel davon, habe es auch in meine Bücher reingeschrieben, dass das für mich ein Gamechanger war in der Art und Weise, mein Arbeiten in Kunst- und Kultureinrichtungen zu betrachten, weil ich mir erstmals die Frage gestellt habe, erstens, was sind meine Wirkungsziele, also das Weiche, die weichen Themen, die man durchaus auch sehr prosaisch behandeln kann, und zweitens, was sind meine konkreten Leistungsziele, also wie messe ich das eigentlich? Und ich habe das deshalb sehr begonnen zu schätzen, weil ich dann plötzlich auch Erfolge darstellbar machen konnte. Also das, was gut gelaufen ist, war plötzlich nicht nur eine Behauptung eines vielleicht eloquenten oder mitteleloquenten Menschen, sondern es war etwas, das ist am Tisch gelegen, da gab es eine Zahlenkolonne und das konnte man einem auch nicht mehr streitig machen bis zu einem gewissen Grad. Umgekehrt war die Kritik plötzlich völlig verständlich, weil man gesagt hat, ja, wir haben uns ja darauf verständigt, so viele Leute kommen in deinen Laden, sind um ein Viertel weniger Leute gekommen. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Arbeiter bist, aber Entschuldigung, um das zu erhalten, müssen wir dort wieder hinkommen. Wie machen wir es? Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Hat man gesagt, danke, dass Sie endlich Leistung im Kunst- und Kulturbereich valide gemacht haben, oder war das kontrovers?
Also generell war die Einführung von Zielen kein Selbstläufer und hinterfragt. Ich kann mich noch erinnern an eine Erstreaktion von einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, wir sind eine Verwaltung, wir haben keine Ziele, wir haben Aufgaben. Was ein durchaus interessanter Einwand ist, natürlich unter dem Aspekt Gesetzesvollzug, ja auch richtig, in einer bestimmten Dimension richtig, aber nicht voll die Realität beschreibend. Ich habe dann gesagt, wenn wir ein Einbürgerungsverfahren machen, dann haben wir natürlich ein klar gesetzesgebundenes Ergebnis, ja oder nein, und die Einbürgerung erfolgt. Was wir allerdings, wie wir das machen und welche emotionalen Botschaften da gesetzt werden, ja oder nein, ist vielleicht auch nochmal eine Dimension, die für uns als Stadtgesellschaft relevant ist. Und da kommt eine Zieldimension mit rein. Also selbst beim ganz gebundenen Gesetzesvollzug oder Zufriedenheit, vielleicht Prozesszufriedenheit, gar nicht unbedingt Ergebniszufriedenheit, weil das sollte das Gesetz gerecht vorgeben, aber wie das Ganze passiert, etc. Natürlich gibt es Ziele, aber das war nicht selbstverständlich, tatsächlich das überhaupt einzubringen. Ehrlicherweise über die Frage, was ist genau das richtige Maß, da bin ich auch geradezu aktuell immer noch auch in Diskussionen und würde auch heute sagen, aus der eigenen Erfahrung, es gibt eine ganz große Gefahr, dass diese Systeme ja eigentlich den positiven Impuls, ich will nicht sagen konterkarieren, aber schwer schädigen, wenn sie zu technisch werden und wenn man tatsächlich versucht, alles in Zahlenwerke messbar und vor allen Dingen dann zu evaluieren und in diese Zahlenwerke zu pressen. Das ist, glaube ich, etwas, was auch dann kontraproduktiv werden kann. Worum es doch geht, ist, dass ich eine Handlungsleitung bekomme und eine klare Orientierung, was will ich eigentlich tun und warum. Oder ich würde mal sagen, den Purpose nochmal schärfen. Und dafür eine Orientierung bei der Auswahl, was ich mache und wie ich es mache, dafür Orientierung zu geben in die Organisation hinein. Und da, glaube ich, braucht es als gar nicht so viel. Und ich sage es mal, das Controller-Gen in vielen oder dann natürlich auch diejenigen, die in solchen Organisationen arbeiten, bauen dann möglicherweise oftmals zu mächtige Systeme. Und dann kommen eben Vereinbarungen, wo dann auf einmal was Quantitatives drin steht, was sehr fragwürdig ist. Also natürlich wieder bestimmte Auslastung erreichen. Das gibt es schon immer, aber dann wird an der Auslastung manipuliert. Dann macht man halt den Zuschauerraum kleiner und sagt dann, jetzt haben wir 97%, war auch bloß die Hälfte der Leute drin. Also das ist ja alles unproduktiv. Mhm. Also und kostet nur Kapazität, ohne etwas tatsächlich positiv zu erreichen. Also da die richtige Balance zu finden, das, glaube ich, ist wichtig. Ich habe jetzt speziell aus dem Kulturbereich eben fast eher positive Erfahrungen im Sinne von, hier werden wir mal anerkannt, auch im Sinne, wir haben Wirkungsziele. Mhm. Also ganz wichtige Organisationseinheiten, die haben ja auf einmal ein Problem bekommen, Personalbereich, Finanzbereich. Die hatten nämlich gar keine Wirkungsziele. Und auf einmal fühlen die sich zurückgesetzt. Dann haben wir aus meiner Sicht im Nachhinein einen falschen Kompromiss gemacht, immer gesagt, okay, dann nehmen wir doch Leistungsziele und dann kommt so wieder dieser Zahlenboost damit raus. Also insgesamt würde ich sagen, ja, es gibt Orientierung und das formuliert auch einen gesellschaftlichen Zweck. Und das finde ich aber auch legitim. Schließlich ist es Politik. Wieso gibt es einen Bereich, der sich praktisch auf einmal nicht politisch definiert und sagt, ich bin zweckfrei, alles andere hat einen. Und jetzt gerade für Mannheim haben wir ja, oder habe ich persönlich dann auch für mich Anführungszeichen entdeckt in Schiller jemanden, der das von Anfang an genauso formuliert hat. Also ein Künstler, der natürlich die Kunst auch gesehen hat zur Vervollkommnung der Welt letztlich und über die ästhetische Erziehung geschrieben hat und gesagt hat, politisch wirksam wird die Kunst nicht nur durch das Produkt, sondern eigentlich nur, wenn man die Menschen auch ästhetisch bildet. Also die Kunst allein genügt so gar nicht, aber ich muss sie verwenden, um. So, also würde ich mal sagen, hochaktuell, immer noch inspirierend und sozusagen ein Genius Loki in Mannheim damit. Und insofern fühle ich mich da auch relativ sicher, dass das diskutiert und gefordert werden darf.
Im Kontext der guten Politik ist mir jetzt ein Nebensatz bei Ihnen aufgefallen. Sie haben gesagt, wir haben aus meiner Sicht den falschen Kompromiss gemacht. Der Umstand, dass man im politischen Milieu etwas, sowas völlig Normales sagt, also sagt, wir haben es so und so gemacht, wir haben gemerkt, es hat nicht gut funktioniert, wir mussten danach bessern, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, vor diesem Hintergrund habe ich sie in einem nächsten Schritt korrigiert. Genau solche, das Transparentmachen von solchen Entwicklungen ist wahnsinnig schwierig geworden, weil es quasi eine Politik geben soll, die fehlerlos ist und umgekehrt, jeder Fehler ist ein Skandal, der an den Rande der Rücktrittsforderung führt. Wie fangen wir das wieder ein, dass da eine gewisse Normalisierung des Diskurses wieder eintritt?
Das ist die Zentralfrage, glaube ich, überhaupt aktuell, weil ohne Diskurs keine Demokratie und ohne Diskurs auch keine vernunftgesteuerten Entscheidungen. Und wir haben jetzt ja tatsächlich eine disruptive Energie, die Welt zu verbrennen. Und zwar auf Basis oder eine Voraussetzung dafür, das überhaupt tun zu können, ist eine über, kann man schon sagen, fast Jahrzehnte ansteigende Zerstörung des öffentlichen Diskurses. Und jetzt haben wir natürlich völlig andere technische Situationen mit den sozialen Medien. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einerseits vielleicht eine Chance haben über einen Erkenntnisprozess, dass das uns jetzt wirklich in eine Sackgasse führt und wir irgendwie umkehren müssen. Und zum Zweiten aber auch ganz direkt über Regulatorik beziehungsweise über den Bau neuer, dann wahrscheinlich auch technisch basierter, weil wir sind ja jetzt alle gewohnt, neue Räume letztlich. Also wir haben ja kommunal gar keine Kommunikationslandschaft mehr, die man als eine Landschaft sagen könnte, wo sich tatsächlich dann jetzt alle tummeln, die ein Interesse an der Kommune haben, sondern das verteilt sich dann auf 8 verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Radikalitäten in der Emotion und der Beschimpfung etc. Dann wird dort etwas formuliert, das sich versendet. Kommunikationswissenschaftler hat mir gerade den schönen Satz Meinungsüberschuss mitgegeben. Das, finde ich, beschreibt es ganz gut. In diesen Plattformen entsteht eine Scheinaktivität, indem man meint, dadurch, dass man sich geäußert hat, hat man schon etwas getan. Und Realität ist verändert. Und damit sind ganz viele unterwegs. Und jetzt auf der kommunalen Ebene versendet sich ganz viel, was da irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt wird. Und da wird also Meinung produziert und eigentlich überschüssend, weil die gar nicht mehr aufgenommen werden kann. Und wie wir da wieder rauskommen und welche Voraussetzungen wir da schaffen müssen, glaube ich, ist eine der Zentralfragen, um überhaupt perspektivisch dann auch wieder eher gute Politik möglich zu machen. Eben diese grundlegende Feindlichkeit, Kommunikationslosigkeit oder Dialoglosigkeit. Hans Gadamer, hier ja in der Region in Heidelberg lehrend, hat gesagt, jeder Dialog beginnt mit der These, dass der andere Recht haben könnte. Das ist ein hehrer Satz, von dem wir so weit weg sind, wie wahrscheinlich lange, lange Jahrzehnte nicht. Und die Frage ist, wie können wir da wieder zurückfinden? Wie gesagt, das hat aus meiner Sicht auch technische Voraussetzungen. und rechtliche Voraussetzungen, das wieder einzudämmen, was wir jetzt erleben.
Aber liegt nicht in genau diesem Versagen auch ein ganz großes Kulturversagen? Wir wissen zum Beispiel aus der Kommunikationswissenschaft, wie Sie sagen, dass eine zentrale Funktion immer war, das Identitätsstiftende. Also um es plakativ auszudrücken, es gab eine Samstagabendshow und alle sind geschlossen vor Lass dich überraschen mit Rudi Carell oder Wetten, dass gesessen und hatten dann alle zusammen am Montag in der Arbeit etwas zum drüber reden. Und genau diese Funktion hätte man ja den Kunst- und Kultureinrichtungen zugeschrieben, bloß dass das halt wirklich, muss man kritischerweise sagen, gerade auf kommunaler Ebene überhaupt nicht mehr funktioniert. Das sind nicht diese Agora-Orte, wo alle was sehen und dann alle drüber sprechen.
Ja, jetzt muss man natürlich zugeben, dass sie es historisch auch nur bedingt waren. Also die Gesamtzahl oder der Anteil von Menschen, die jetzt ins Theater gehen, der ist ja historisch lange, lange, lange gleich geblieben. Geht es vielleicht etwas zurück, aber hat ja nicht die 10% überschritten. Trotzdem hat man, und das glaube ich ist relevanter, eine Bindung erzielt, indem die Institution als solche von einer ganz breiten Mehrheit anerkannt worden ist als vielleicht gar nicht persönlich wahrgenommener Ort, als ein Ort, der offensichtlich und anerkannt wichtig ist für die Stadt und damit ein Punkt der Identität. Da gibt es natürlich auch Gründe, die jetzt nicht in den Institutionen zu suchen sind, sondern in der Frage, sind die Institutionen in der Lage, die enormen gesellschaftlichen Entwicklungen, Stichwort Gesellschaft der Singularitäten und natürlich der Auflösung auch unterschiedlichster oder Ausdifferenzierung kultureller Milieus, sind die noch in der Lage, darauf zu reagieren und sozusagen diese Position weiterzuhalten. Ich glaube, den Anspruch dürfen sie auf keinen Fall aufgeben, weil dann werden sie wirklich obsolet. Das ist eine große Ambition. Ich würde aber trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, dass das möglich ist. Ich glaube, es gibt auch einzelne Häuser, also am schwierigsten ist es, glaube ich, tatsächlich für die Theater. Ich glaube schon, dass es Häuser gibt, denen das jedenfalls signifikant besser gelingt als anderen Häusern. Ja, und ich glaube, es geht schon darum, von denen auch zu lernen. Also ich habe oft gesagt, dass ich den Satz, wenn eine neue Gruppe von Intendantinnen und Intendanten in der Stadt antritt und dann sagt, wir wollen Theater für die Stadt machen, kaum noch hören kann, weil das nicht stimmt. Mhm. Ja. Weil sie Theater dann oftmals machen für Erwartungen eines überregionalen Feuilletons und der Branche selbst und der Sichtbarkeit innerhalb der Kulturpolitik, sodass man dann auch die nächste Position erreichen kann. Und das hat natürlich gar nichts zu tun mit der Stadt.
Das macht die Leute auch zunehmend wütend.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die tatsächlich den Satz ernst nehmen und ihr Programm dann wirklich danach ausrichten. Und das kann man dann tatsächlich auch erspüren und das hat Wirkung. Das ist, glaube ich, die Anforderung, die die Kulturpolitik stellen muss. Und sie muss aber natürlich auf der anderen Seite dann auch ein Sensorium dafür haben, ob das auf dem richtigen Weg ist, gelingt oder nicht gelingt. Also da haben wir oftmals gar keine Debatte. Und sie wird auch schnell natürlich auch bedrohlich in dem, wir schon mit uns diskutierten, kommunikativen Umfeld. Für die Institution gilt ja Ähnliches wie für die Politik. Sie ist ja natürlich in einem weit höheren Maß auch angreifbar geworden.
Sie haben ja auch am eigenen Leib erspürt, dass Kunst- und Kulturpolitik auch ein Hochrisikofeld ist, weil es extrem viele Emotionen triggert, weil sie es mit Personen zu tun haben, die nach anderen Gezeiten funktionieren als vielleicht andere Menschen. Ich hatte hier im Podcast den ehemaligen Kunstminister Rudolf Scholten zum Beispiel, der war in den 90er Jahren Minister, unter anderem in der Ära Peymann am Burgtheater mit mehreren anderen sehr meinungsstarken Kulturlenkerinnen und Lenkern. Und er hat gesagt, eigentlich war hat sehr viel Zeit okkupiert, damit umzugehen, was da für ein paar Höhe immer wieder ausbricht durch Kontroversen, durch durchaus manchmal Verhaltensauffälligkeiten etc. Sie haben das ja auch in der ganzen Bandbreite gespürt. Sie haben gespürt, wie es ist, einen Exzentriker wie Xavier Naidoo in seiner ertragfähigen Ära quasi zum Teil des kulturellen Narrativs zu machen, mussten dann aber mitbekommen, wie das plötzlich kippt und dann noch auf sie überschwappt. Sie haben erlebt, wie das ist, eine Kulturhauptstadtbewerbung zu avisieren und dann dort auch auf gewaltigen politischen Widerstand zu stoßen. Hat sich das aus Ihrer Sicht gerechnet? Ist das part of the game, wenn man mit Kunst und Kulturpolitik agiert und sie zum Teil des eigenen Handlungsspektrums macht?
Also die Besonderheit ist sicher jetzt bei den Akteuren aus dem kulturellen Sektor zu sehen, natürlich mit ihrer Prominenz, Meinungsstärke. Das ist sicher mit anderen Bereichen weniger zu vergleichen, aber es ist auch nicht singulär. Und ansonsten würde ich mal sagen, die Prozesse jetzt, zum Beispiel die am Ende gescheiterte Kulturhauptstadtbewerbung, weil wir sie gar nicht als Bewerbung mehr auf den Weg bringen konnten, weil ersichtlich war, dass dafür keine Mehrheit im damals aktuellen Gemeinderat mehr vorhanden war. Das ist etwas, was jetzt gar nicht kulturspezifisch ist, also oder kunstspezifisch, weil in anderen Sektoren geschieht es ähnlich und wir haben ja das Projekt, in dem sie dann ja auch nochmal involviert waren, der Bundesgartenschau, ja auch über fast ein Jahrzehnt immer wieder um massivste Klippen schippern müssen, was jetzt ja am Ende auch ein kulturelles Projekt geworden ist, aber am Anfang jetzt und in der öffentlichen Diskussion kein kulturelles Projekt war, sondern ein reines Stadtentwicklungsprojekt mit einer riesen Debatte um ihren ökologischen Gehalt. Und da war der Prozess, würde ich mal sagen, sehr ähnlich oder von mindestens, also in der Öffentlichkeit, noch zugespitzter, deutlich zugespitzter als über die Kulturhauptstadt. Insofern würde ich sagen, dieses Risikofeld, ja, ist jetzt, also ich habe es jetzt gar nicht so erlebt, dass ich sagen würde, das ist jetzt ganz spezifisch kulturpolitisch, außer dass ich mit prominenteren Stimmen und meinungsstarken Personen vielleicht noch stärker konfrontiert bin als in anderen Bereichen und natürlich sich daraus auch nochmal Risiken ergeben. In einem weiteren Punkt oder Aspekt der Kulturpolitik, da haben sich auch Risiken realisiert, von denen ich nicht weiß, wie wir sie anders hätte managen können. Sie stehen ja weiter im Raum. Das ist all die Fragen, in denen es um letztlich Identität und Umgang und Akzeptanz von Minderheiten, von Betrachtung von Geschichte geht, etc. Und da gibt es eine derartige Abwehr, solche ja doch kulturellen, historischen Fragen über das Selbstbild zu stellen, dass man schockiert ist. Also ich habe es gerade, ich glaube, in einem bayerischen Ort, da ging es um die Umbenennung einer Straße bei einem Priester, bei dem klar ist, dass er sich sexueller Übergriffe schuldig gemacht hat. Und selbst das war nicht möglich, die Bevölkerung davon zu überzeugen. Also wo man sagt, da ist man eigentlich jenseits vielleicht von bestimmten Ressentiments etc., sondern eine Abwehrreaktion, wir lassen uns das nicht nehmen, was wir bisher als unsere Identität gesehen haben und wir halten jede Auseinandersetzung darüber, dass man vielleicht dann auch Erinnerungskultur ändern muss für einen Angriff auf uns und können da, also Kräfte können dagegen mobilisieren. Das ist ein Phänomen, mit dem komme ich wirklich schwer klar, mhm. Ja, weil es ja praktisch auch ein Ausdruck einer massiven Empathielosigkeit ist für die Anliegen von Opfern, jetzt in dem Fall ist er offenbar. Aber das ist so. Und mir fällt da wirklich nicht ein, wie man das strategisch anlegen soll, um das zu vermeiden. Weil umgekehrt jetzt darauf zu verzichten, ist natürlich eigentlich auch ein verheerendes Signal, aber so ist im Moment der Trend. Ich glaube, Straßenumbenennungen in Deutschland sind durch.
Ja, es ist ja auch in Wien hatten wir zum Beispiel das Thema mit dem Karl Lueger, der historisch gesehen nachweislich ein Antisemit ist und war und auch Hitler sozialisiert hat in der Art und Weise, wie er gesprochen, gedacht und auch politische Narrative benutzt hat. Und es ist bis heute nicht möglich, das Karl-Lueger-Denkmal abzumontieren. Und man spricht die ganze Zeit von einer Kontextualisierung und wie man das erklärt. Aber es ist alles kontextualisiert. Man weiß, was war. Und trotzdem, es ist, wie Sie sagen, es ist Teil der Identität. Der hat ja immerhin Infrastruktur gebaut und so weiter. Und das gehört dazu. Diese identitätspolitischen Debatten haben Sie sich auch insofern stark beschäftigt, weil Mannheim ja eine extrem diverse Stadtgesellschaft hat. Trotz dieser diversen Stadtgesellschaft hat es die Verwaltung und die Politik hier ganz gut geschafft, die Stadt durch die sogenannte Flüchtlingskrise durchzubringen, obwohl ja phasenweise auf dem späteren Bundesgartenschaugelände, den Spinelli Barracks, ja auch ein riesiges Zentrum war, wo auch Menschen aufgenommen wurden und angekommen sind. Was waren die Parameter, dass just in Mannheim dann nicht eine Stimmung so gekippt ist, dass zum Beispiel die AfD zu einer führenden politischen Kraft geworden ist? Das ist ja durchaus eine positive Facette der letzten, sage ich mal, 10 Jahre.
Ja, wir haben jetzt im kleinräumigen Teil natürlich schon auch so Phänomene eines Erstarkens des Rechtspopulismus gehabt. Und haben sie allerdings, stellt man da auch fest, dass mit lokalen Aktivitäten dagegen zu arbeiten sehr schwer ist und tatsächlich die Wahrnehmung und Narrative jenseits von Realität dominant ist. Also Sie können sehen, dass ihr Stadtteil durchsaniert wird und sich positiv entwickelt und trotzdem sagen, für uns wird nichts getan. Also das ist schon auch ein ernüchterndes Ergebnis, was jetzt genau in den Jahren auch 15, 16 bemerkenswert mit war. Wir hatten in der Stadt ein großes zivilgesellschaftliches Engagement, und zwar auch aus der migrantischen Community. Und insofern, glaube ich, hat das geholfen, erstens über die konkrete Hilfe auch Konfliktlagen zu entspannen, also über die Frage, wie sieht denn eben der Tagesablauf aus, habe ich irgendeine Form von Freizeit, werde ich angesprochen, fühle ich mich betreut etc. Das hat ja positive Auswirkungen oder beziehungsweise es vermeidet die negativen Auswirkungen, wenn das alles nicht geschieht. Das ist organisiert worden tatsächlich von vielen, aber natürlich dann auch der Vorteil, dass es viele Menschen gibt, die die Sprache konnten etc. Gleichzeitig hat man gesehen, da gibt es bürgerschaftliches Engagement, was der Stadt, es bringt aus ihrer Vielgestaltigkeit heraus. Also das war auch ein vielleicht insofern auch positives Bild von, dass Stadtgesellschaft funktionieren kann. Das würde ich mal sagen, ist ein Faktor. Und tatsächlich auch da über lange Zeit eine beschriebene Selbstdefinition, auch die oder eine Selbstbeschreibung, die ja tatsächlich historisch fundiert ist, dass die Stadt jetzt nicht beginnend mit den Spätfünfziger, 60er Jahren migrantisch geworden ist, sondern dass sie mit ihrer Gründung migrantisch war. Tatsächlich, also über Heimatkunde festzustellen, Deutsch war im 17. Jahrhundert gar nicht die Mehrheitssprache in Mannheim, sondern Flämisch und Französisch waren die meistgesprochenen Sprachen. Das war eine Stadt, die aufgebaut worden ist über letztlich Glaubensflüchtlinge in großer Diversität etc. Also diese Geschichte dann auch als eine lokal besondere Geschichte zu sehen und zu verstehen. Auch da ist natürlich jetzt kein Phänomen, wo man sagt, wir erreichen 90% der Menschen, aber das doch als Grundverständnis zu haben und auch aktuell sich zu verstehen, wir kommen gut miteinander aus. Das ist ja einfach mal eine Grundaussage und Teil von Identität. bei uns ist es ganz schwierig, kann eine Selbstbeschreibung sein, oder nein, wir haben ein gutes Miteinander entwickelt. Das ist jetzt natürlich ganz aktuell unter ganz besonderem Druck. Und auch da will ich jetzt sagen, sind wir am Ausgangspunkt, das ist Teil kultureller Arbeit, die Wirkung erzielen kann und muss in so einer Situation tatsächlich diese Selbstbeschreibung von einer Stadt, die in ihrer Unterschiedlichkeit sich dennoch als eine Stadtgesellschaft noch versteht, um das zu halten. Das ist natürlich jetzt nochmal noch stärker vielleicht als 2015, 2016 über die Ereignisse Gaza, Anschläge und Anschlag auf dem Mannheimer Marktplatz ist in ganz besonderer Weise unter Druck.
Mhm. Bevor wir auf diese Facette noch kommen, möchte ich von der inneren Internationalität in die äußere Internationalität kurz nochmal wechseln. Ich habe kürzlich eine Beobachtung gemacht. Ich war bei einer Veranstaltung anlässlich des Jubiläums der UNESCO-Charta in Wien und habe dort etwas beobachtet, nämlich dass bei dieser Feierlichkeit, die ja durchaus groß ist in der Thematik, weil da geht es um kulturelle Vielfalt und um Festschreibungen und Regeln, wie man Kunst- und Kulturpolitik auch auslegt grundsätzlich. Und mir ist was aufgefallen, es war kein einziges Mitglied der Wiener Stadtregierung anwesend. Und der zuständige Kunst- und Kulturminister hat seine Staatssekretärin geschickt, die schwerpunktmäßig für Sport zuständig ist. Und ich habe mich nachher mit vielen Leuten darüber unterhalten, weil das war schon ein bisschen auffällig. Ich habe gesagt, ja, da bin ich. Ich kann nicht schwer sagen, wie ich das finde. Ich bin da nur anders sozialisiert worden über die letzten 10 Jahre. Weil in meinem Umfeld, in meinem Wirkungsumfeld, konkret in der Rhein-Neckar-Region, war das immer extrem wichtig. Also so Themen wie Anbindung an UN-Netzwerke, an die UNESCO, da auch diplomatische Kontakte aufrechterhalten, Partnerstädte einbinden und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich aber, dass das, wenn ich das sagen darf, das war auch etwas, wo Sie ein bisschen polarisiert haben. Da gab es die eine Gruppe, die gesagt haben, super, dass er das macht, dass er von anderen Regionen lernen will, dass er Stadt als international diplomatisches Netzwerk interpretiert. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, der soll sich lieber auf Mannheim konzentrieren. Ist doch wurscht, was dort in irgendeinem Schwafelnetzwerk passiert. Können Sie erläutern, welche Rolle für Sie dieses internationale Engagement gespielt hat in Ihrer politischen Herangehensweise, in Ihrer kommunalpolitischen Herangehensweise?
Also tatsächlich das Lernen jetzt gar nicht in dieser Vorstellung, man sieht etwas, macht da Paste und Copy und kann das einfach in die eigene Stadt übertragen, sondern im Sinne von letztlich Maßstabsbildung ist das extrem wichtig und ehrlicherweise ist das eigentlich nur im internationalen Rahmen auch wirklich sinnvoll machbar, weil tatsächlich sind doch bestimmte Impulse jetzt eher in einem europäischen zumindest mal Maßstab auch für die Stadtentwicklung gesetzt, als es im nationalen Maßstab. Da muss man jetzt einfach aus deutscher Sicht ernüchtert feststellen, dass so viele deutsche Städte jetzt nicht international als Beispiel für besonders ambitionierte Politik wahrgenommen werden. Wobei da jetzt durchaus natürlich Wien historisch gewachsen, aber immer wieder konsequent fortgesetzt im Bereich Wohnen natürlich auch eine Marke ist. Und insofern war mir das immer wichtig. Ich habe mal von Marcel Reich-Ranicki ein Zitat gehört, das ich mir gemerkt hatte, Provinzialität ist Maßstabslosigkeit. Und das, glaube ich, ist sehr wahr. Und wo nimmt man seine Maßstäbe her? Insofern, glaube ich, ist das wichtig, da einen Blick zu haben und damit auch eine Nüchternheit zu entwickeln, das, was man an Entwicklung sieht, auch einordnen zu können in der eigenen Stadt. Das Zweite ist natürlich direkt auch Einfluss zu erhöhen. So sind wir auch mit eingestiegen über die Frage der Rolle der Städte. Und sie können auch ihre eigene ihre eigenen Potenziale nur entfalten, wenn sie die entsprechende Unterstützung bekommen von den anderen politischen Ebenen. Und meine Erfahrung war die, dass tatsächlich die internationalen Ebenen oftmals leichter zu erreichen sind oder in diesen Fragen eher zuhören als die nationalen. Also dass es einen umgekehrten Weg gibt, also über das Internationale auch immer wieder Impulse zu setzen, lässt sich die Städte anders wahrzunehmen auf der nationalen Ebene. Also es war im Grunde, man könnte negativ von Lobby sprechen, aber ja, eine Arbeit der Lobbyierung für Stadtinteressen und durchaus eben jenseits des nationalen Maßstabs. Und trotzdem, glaube ich, ist das notwendig und hat auch eine gewisse Wirksamkeit. Also das war der Sinn. Ehrlicherweise muss ich jetzt sagen, dass ich Wien so wahrnehme, dass sie sehr wohl international agiert. Allerdings als eben große und internationale Stadt, Anführungszeichen, der Auffassung ist, dass sie das eben selbst organisieren. Also es sind dann die eigenen Netzwerke, die man baut, die eigenen Veranstaltungen, die international ausgerichtet sind, die eigene internationale Politik, die man macht. Und man braucht dazu, Anführungszeichen, die anderen nicht.
Also keine lernende, sondern eine lehrende Rolle eher, ne?
Ja, also das will ich jetzt gar nicht unterstellen, weiß ich nicht, will ich beurteilen, aber sozusagen in Existierendes sich einzubringen, sich die Haltung, es gibt auch in Deutschland zumindest eine Stadt, die ich so beobachte, die auch in den ganzen Netzwerken international, oder was heißt auch, nehme ich zurück, aber die nicht auftaucht,
ja,
aber die sehr strategisch gezielt internationale Politik macht und sich die Städte und die Konstellationen aussucht, von denen sie meint, dass sie etwas lernen können oder von Interessen haben und das dann für sich organisiert. Das ist ein anderer Ansatz, also nicht das Bestehende zu nutzen, sondern das dann bilateral zunächst einmal und dann vielleicht auch in der Kombination für sich selbst aufzubauen, will ich jetzt gar nicht bewerten. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Aber es gibt sozusagen die drei Varianten, sich international zu orientieren, in Institutionen und bestehenden Netzwerken, sich international zu orientieren und das im Prinzip selber zu machen und selber aufzubauen, wenn man stark genug ist. Und das Dritte ist, dafür überhaupt kein Sensorium zu haben.
Ich musste vorher jetzt ein bisschen in mich reinlächeln, weil kürzlich war in Wien zu Gast Zürich und Hamburg, glaube ich. Also da war so ein Drei-Städte-Treffen. Und die Erzählung war lustig, so ein bisschen, wie sie es beschrieben haben, ganz unumwunden eigentlich. Schön, dass sie kommen, um von uns zu lernen. Also, und das trifft ganz, ganz gut, was sie beschreiben, schon so ein eher kommt zu uns, wir organisieren das, wir sind da schon offen. Ich glaube, da haben sie recht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich abschottet, ja. Aber so diesen Bedarf zu sagen, ich gehe raus und lerne von Best Practice-Beispielen von außen, ja, das ist, glaube ich, der Wiener Politik ein bisschen weniger eingeschrieben, ja.
Aber das ist, glaube ich, aber auch ein Metropolenphänomen.
Mhm. Kann sein, ja.
Also, dass man sich da auch selbst genug ist.
Mhm.
Und selbst wenn es offensichtlich ist, also ich nehme jetzt mal unsere Hauptstadt Berlin, wo man sagt, wow, die hätten viel zu lernen. Mhm. Ja, und da gibt es auch Punkte, wo sie vielleicht in Deutschland an der einen oder anderen Stelle lernen könnten, gibt es ja auch so eine Haltung, ist doch aber klar, dass alle sich an Berlin orientieren oder dahin schauen oder so, zumindest mal im politischen Feld. Das ist aber möglicherweise wirklich einfach ein Phänomen aus der Größe und man hat ja eine selbsttragende Dynamik und eine Sichtbarkeit per se und daraus resultiert dann ein Selbstbewusstsein, das eben vielleicht dann Selbstbefragung manchmal etwas hindert.
Ich möchte gegen Ende unseres Gesprächs auf eine sehr schwierige Facette kommen, die ja die Stadt Mannheim in den letzten Monaten gebeutelt hat. Zum einen gab es ja auch in internationalen oder zumindest in deutschsprachigen Medien beachtet den Tod eines Polizisten durch eine Attacke am Marktplatz. Und es gab eine Amokfahrt über die Blanken, also über eine bekannte Einkaufsstraße, jeweils mit Todesopfern. Also wirklich innerhalb kürzester Zeit ist eine vergleichsweise mittelgroße Stadt in den Fokus gerückt, weil wirklich dramatische Ereignisse passiert sind. Es waren Ereignisse, bei denen Sie, anders als die 16 Jahre davor, nicht in der Oberbürgermeisterverantwortung waren. Anders als etwa in der Covid-Krise, anders als wenn halt so typische kommunalpolitische Turbulenzen aufgeploppt sind. Als das passiert ist, waren Sie froh, dass Sie diesmal einfach als unter Anführungsstrichen Bürger da mitleiden können? Oder gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, nein, eigentlich wäre ich genau jetzt gerne in Verantwortung, um wieder das Instrumentarium meiner Politik auszupacken und da irgendwie die Stadtgesellschaft zu bringen?
Nein, also den Impuls zu haben, jetzt würde ich da gerne, Anführungszeichen, die Verantwortung tragen. Das war nicht der Fall. Aber natürlich schaut man in so einer Situation genau hin und weiß, was das bedeutet. Also, und ehrlicherweise, das bremst dann den Impuls. Man beneidet natürlich an diejenigen, die konkret in der Verantwortung stehen, nicht. Weil das ist klar. Die Belastung ist enorm hoch und die Konzentration, alles andere spielt dann keine Rolle mehr. Und man hat letztlich dann über doch einen gewissen Zeitraum, 24 Stunden am Tag, nur dieses Thema mit dem großen Empfinden auch von Druck. Das ist klar. Und da ist sozusagen eben darüber jetzt nicht so sehr der Impuls zu sagen, dass das will man jetzt direkt managen. Aber natürlich war ich auch froh, dass in der Situation aus meiner Sicht die richtigen Botschaften auch gesetzt worden sind von meinem Nachfolger, nämlich sozusagen diese Selbstbeschreibung auch genau in einer solchen Situation wieder ins Zentrum zu stellen. Und es war gut zu sehen, dass da wirklich sehr, sehr viele Menschen gekommen sind, die genau dieses Empfinden auch zum Ausdruck bringen wollten. Und das war sicher auch ein positives Zeichen der Resilienz. Auf der anderen Seite ist klar, in der Kombination mit der allgemeinen Entwicklung ist dieses Selbstverständnis unter enormem Druck.
Also das Selbstverständnis, dass man zusammenhält, dass man sich nicht auseinander dividieren lässt.
Genau, und also letztlich haben wir ja einen Diskurs, ist der falsche Begriff. Wir haben einen Angriff und eine damit befeuerte Debatte mit der These, Zusammenleben ist doch gar nicht möglich. Also der so unterschiedlichen, unterschiedlich kulturell, religiös geprägten etc. Da kann man nicht zusammenkommen, das ist nur Stress etc. und dann ein Wunsch nach einer Vereinheitlichung und dagegen eben die praktische Erfahrung, wir haben ordentlich zusammengelebt, wir können auch ordentlich zusammenleben und wir können das selbst in einer Krisensituation gestalten. Das ist das dagegenstehende Selbstverständnis und der Stadt und das jetzt zu halten, das ist eben auch ein kultureller Prozess. Da kann auch Kunst und Kultur dabei helfen. Es bedarf aller Anstrengungen. Das ist jetzt die Frage, wie diese auch wieder die Anstrengungen dafür verstärkt werden, orchestriert werden etc., um das zu halten. Weil jetzt singulär, glaube ich, mit der Ermordung von dem Polizisten Ruven Lauer, würde ich sagen, ist die Stadt noch nicht aus der Bahn, aber in der Kombination mit dann noch einem nächsten Anschlag und der Gesamtentwicklung der internationalen Spannungen, die zurückwirken auf die Stadtgesellschaft, des steigenden Misstrauens, der damit verbundenen Debatten und der Reduktion von überhaupt Dialog. Also viele Veranstaltungen sind ja kaum noch organisierbar. Es gab eine Veranstaltung wie die Meile der Religionen, die ist jetzt einmal mehr abgesagt worden, obwohl man gerade wieder einen Anlauf machte, um sie gemeinsam zu organisieren. Da sieht man schon, wie schwierig die Situation geworden ist. Und das ist ein Punkt, wo auf jeden Fall mein Herz weiter dran hängt, dass man eben tatsächlich dafür sorgt, dass uns das nicht verloren geht.
Sie haben ja zum Jahreswechsel 2022-2023 bekannt gegeben, dass Sie sich nicht für eine dritte Amtszeit als Oberbürgermeister bewerben werden. Jetzt hat Ihr Buch nicht den Eindruck gemacht, dass Sie als Homo Politicus ausgestiegen sind, sage ich jetzt einmal. Hand aufs Herz, warum haben Sie aufgehört?
Also man kommt ja logischerweise als politischer Mensch ins Amt und man geht als politischer Mensch aus dem Amt raus.
Soll sich auch verändern beim dem einen oder anderen, ja?
Ja, bei mir ist es zumindest so insofern eine Kontinuität. Die Frage ist, nach so langer Zeit ist es sinnvoll, genau jetzt das politische Engagement, was jetzt nicht heißt Amt, aber das politische Engagement dann eben genau in diesem Amt jetzt dann auf 24 Jahre aus zu dehnen, nach 16 Jahren Oberbürgermeister und noch davor 8 Jahre eben Dezernent im Bürgermeister und davor ehrenamtlich, aber auch sehr intensiv Stadtrat und so weiter. Also da war für mich die Frage, das ist jetzt in der Kombination sowohl für mich als auch für die Stadt wahrscheinlich nicht sinnvoll und man würde sich selber möglicherweise auch aufzehren. Also die Belastungen sind schon enorm hoch. Und ehrlicherweise hatte ich auch ursprünglich die Vorstellung, dass man gesagt hat, was man in 16 Jahren nicht geschafft hat. Das hat man dann halt auch nicht geschafft. Natürlich sind dann die Restanten etwas größer vielleicht als gedacht. Und man hat auf der anderen Seite auch wieder neue Projekte. Also es war keine Unlust, aber einfach eine nüchterne, doch irgendwo Abwägung. Tut's einem selber, tut's dem Projekt, tut's der Stadt letztlich gut, den Versuch nochmal zu machen, das auf 8 Jahre anzulegen. Es wäre möglicherweise eine andere Entscheidung gewesen, wenn wir andere Amtszeiten hätten. Mhm. Aber jetzt mit dem Vorbehalt anzutreten, ich mache das jetzt noch 4 Jahre, das finde ich ist auch schwierig. Öffentlich kann man es gar nicht kommunizieren und für sich selber als Vorbehalt, das ist vielmehr auch nicht machbar. Also insofern war es dann die Situation, ja, und durchaus in der Fragestellung, was ja dann eben schwer zu realisieren ist, wie es dann so heißt, man soll gehen, wie es am schönsten ist. Also sagen, ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Moment, wo auch sich vieles irgendwo gefügt hat. Bundesgartenschau die ganzen Stadtentwicklungsthemen nochmal irgendwo auch zusammengefasst hat der letzten Jahre. Aber damit ist ja die Leidenschaft für die Frage, wie insbesondere organisiert sich der Staat, wie kommen wir zu guter Politik, wie begegnen wir der Gefährdung der Demokratie nicht weg. Und in der jetzigen Situation geht das eigentlich für mich schon gar nicht, jetzt dann nicht mehr aktiv zu sein.
Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch und ich tue dann immer stellvertretend rumspekulieren, wie geht der Weg von Menschen weiter. Dann habe ich mal bei Ihnen mir gedacht, ja, vielleicht eigentlich könnte er ja Teil der nächsten Bundesregierung werden, zum Beispiel Staatsminister für Kultur, das wäre perfekt. Haben Sie solche Ambitionen noch oder liegen Ihre nächsten Ziele außerhalb einer wirklich expliziten Amtsrolle in der Politik?
Also die eine Frage ist ja tatsächlich dann auch die, wenn man jetzt nicht klassisches politisches Mandat sieht, wo ich jetzt keinen Raum sehe, sondern tatsächlich jetzt eher administrative, wichtige Funktion, wird man seinen Lebensmittelpunkt auch nochmal verlagern. Und die Frage haben wir uns auch nochmal gestellt und sind da zum Ergebnis gekommen, dass wir das eigentlich nicht wollen. Und will man nochmal einen Job mit 70 Stunden Verantwortung und zwar dann tendenziell eher ja 50 Wochen im Jahr als weniger. Und da ist eigentlich auch die Antwort, nein, das nicht. Also das heißt, eine andere Konstellation, die diese Intensität nicht hat, da kann man sich alles Mögliche vorstellen, aber im Augenblick ist es tatsächlich ein eher aktivistisches Engagement in diesem Bereich Staatsreform. Ja, und das ist nach wie vor, obwohl die Regierung das Thema aufgegriffen hat, und sogar ein eigenes Ministerium gebildet hat, sehr offen, ob tatsächlich neben dem Anspruch auf Digitalisierung ein Anspruch an Staatsmodernisierung wirklich besteht und wie ernsthaft der verfolgt wird. Da braucht's Momentum, und an diesem Momentum will ich heute mitwirken. Das ist das, was ich aktuell tue.
Lieber Herr Dr. Kurz, vielen lieben Dank, dass Sie wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, dass Kunst- und Kulturpolitik ein Ausgangspunkt für ganz breite Betrachtungen zu Gesellschaftspolitik sind. Das war sehr interessant. Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich auch.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.